Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa, natürlich live aus Norddeutschland. Manche Geschichten müssen erzählt werden, solange es die Menschen gibt, die sie selbst erlebt haben, diese Geschichten. Unser Gast hat den Holocaust überlebt. Als Italienerin gemeinsam mit der Schwester und dem Cousin nach Auschwitz verschleppt. Sergio hat es nicht überlebt, wurde in Hamburg nach medizinischen Experimenten der Nazis umgebracht. Die beiden Schwestern haben durch einen Zufall überlebt und haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, an den Cousin zu erinnern und diese Gräueltaten nicht vergessen zu lassen. Die Schwester Andra musste aus gesundheitlichen Gründen heute zu Hause bleiben, bei uns aber, und da freuen wir uns wirklich sehr, Tatjana Bucci, herzlich willkommen.
Grazie. Danke.
Liebe Frau Bucci, in der vergangenen Nacht vor 81 Jahren, 1945, wurde Ihr Cousin Sergio in Hamburg umgebracht, von den Nazis umgebracht. Sie sind jedes Jahr hier, um seiner zu gedenken. Mit welchem Gefühl sind Sie jedes Mal in Deutschland?
Es ist ein Gefühl, das gar nicht so einfach zu erklären ist. Und auch nicht so einfach ist, damit zu leben. Denn jedes Mal kehre ich ja zurück. Ich gehöre dann in meine Kindheit zurück als kleines Mädchen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr schmerzt. Denn als Mädchen habe ich das erlebt. Das war eigentlich nicht Auschwitz, sondern das war das Auschwitz II, was dann zu Birkenau wurde. Und von dort aus ist dann Sergio zusammen mit den anderen 19 Kindern weggebracht worden und hier nach Hamburg gebracht worden. Ich komme hierher, weil man das einfach nicht vergessen darf. Es ist wirklich traurig, das zu sagen, dass solche Dinge nicht wieder passieren dürfen. Und momentan in diesen Jahren läuft es ja nun wirklich nicht sehr gut. Es gibt Kriege leider und es gibt leider viel zu viele Kinder, die dadurch ihr Leben verlieren. Und das tut mir einfach weh, ganz besonders jetzt. Mehr noch als vorher. Und auch deshalb komme ich zurück. Und auch gerne komme ich zurück. Ich komme zurück, um genau über das zu sprechen, was geschehen ist.
Was für ein Verhältnis haben Sie als Leidtragende der Nazi-Herrschaft zu Deutschland?
Ja,
also mein Verhältnis zu Deutschland ist irgendwie, also ich glaube, dass ich die Deutschen wirklich nie gehasst habe. Ich glaube das nicht nur. Ich weiß, dass ich Angst hatte. Ich habe einem Deutschen nie gesagt, dass ich Jüdin bin und dass ich in einem Konzentrationslager gewesen bin. Und dann hatte ich aber das Glück, dass ich Günther Schwaberger kennengelernt habe. Er hat die gesamte Geschichte mit den 20 Kindern aus dem Bullenhuser Damm ja ans Tageslicht gebracht. Und da ist mir klar geworden, dass eben nicht alle Deutschen Nazis waren. Und da konnte ich dann unterscheiden zwischen Deutschen und Nazis. Und von dem Augenblick an war es wirklich so, dass ich damit sehr viel besser leben konnte mit meinem Leben. Und dann hat es auch irgendwie angefangen, dass es für mich leichter wurde, davon zu berichten und daran zu erinnern, was geschehen ist.
So, und an dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne unsere Dolmetscherin für die heutige Sendung vorstellen. Ina Breuink, hier im Hintergrund sehen wir Simultan-Dolmetscherin. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz.
Vielen Dank.
Dankeschön, das kurze vielen Dank haben wir auf jeden Fall noch genommen. Sie übersetzen gleichzeitig für mich, Sie übersetzen gleichzeitig für unseren Gast. Also ganz tolle Arbeit, Dankeschön dafür. Bei uns die Italienerin und Holocaust-Überlebende Tatjana Bucci. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Bevor wir beide uns intensiv über Ihre Geschichte unterhalten, gibt es ein schönes Porträt von Marion Püning.
Tatjana Bucci und ihre Schwester Andra gehören zu den wenigen, die das KZ Auschwitz-Birkenau als Kinder überlebt haben. Ihr Cousin Sergio hingegen wird mit 7 Jahren von den Nazis an einer Schule am Bullenhuser Damm in Hamburg ermordet. Mit ihm 19 weitere Kinder und mindestens 28 Erwachsene, die für medizinische Experimente missbraucht wurden. Zu Sergios Todestag gestern ist Tatjana nach Hamburg gereist. Die Geschichte der Schwestern kennt in Italien fast jedes Kind. Sie wurde mehrfach verfilmt, auch in Deutschland. Die Zeitzeuginnen erzählen vom Grauen in Auschwitz, aber auch, wie ihre Eltern sie nach dem Krieg wiederfinden. Zum Holocaust-Gedenktag im Januar hält Tatjana eine bewegende Rede im EU-Parlament.
Mille, mille grazie.
Benvenuta auf dem roten Sofa, Tatjana Bucci.
Ja, eine große Ehre, dass Sie heute Abend bei uns auf dem roten Sofa sitzen. Frau Bucci, wir haben dieses Foto, das Sie uns gegeben haben, von sich, Ihrer Schwester und von Ihrem Cousin Sergio. Welche Erinnerung haben Sie an dieses Foto? An welche Zeit war das für Sie?
Das
Foto ist eins unserer Lieblingsfotos. Wir sind da 3 kleine Zigeuner und sitzen praktisch auf dem Bürgersteig vor unserem Haus, damals in Fiume. Das war im Sommer 1943. Das waren mehr oder weniger die letzten Monate, die wir dort verlebt haben, trotz des Krieges. Und ich erinnere mich daran, dass wir sie sehr, sehr heiter erlebt haben.
Sergio
ist dort noch bei uns. Er kam damals mit seiner Mama, zum Glück, kann man sagen. Denn meine Tante, als sie nach Fiume gekommen ist, fühlte sich ziemlich alleine. Also sie fühlte sich im Grunde genommen nicht geliebt von den Eltern ihres Ehemannes. Und er war gefangen genommen worden von den Deutschen. Er war bei der Marine tätig. Damals galt das Recht der Republik von Salò und er wurde in ein Konzentrationslager in Deutschland gebracht. Und deshalb hat meine Tante beschlossen, zu uns nach Fiume zu kommen. Und das war der größte Fehler ihres Lebens. Sie hätte dort bleiben sollen, wo sie vorher war. Und sie wusste aber ja gar nicht, wie es dann enden würde. Neapel ist ja dann befreit worden, praktisch von alleine befreit worden von den Nazis. Und sie ist dann aber nach Fiume gekommen. Das heißt jetzt Rijeka im Übrigen, Fiume. Und man kann sagen, ja, sie ist gekommen, glücklicherweise oder leider. Denn dann ist es ja so gewesen, dass alles leider sehr, sehr schlecht verlaufen ist. Leider. Also Ende März 1944 war es dann eines Abends so, dass wir Kinder bereits im Bett lagen. Und dann hörten wir auf einmal einen unglaublichen Radau zu Hause. Meine Mutter hat uns aufgeweckt und hat uns gesagt, zieht euch schnell an. Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Die Nazis sind gekommen und wollen uns verhaften.
Hanno avuto una spiata.
Wir sind ausspioniert worden.
C'erano i soldati nazisti.
Und die Nazis, die Soldaten waren dort. Es waren auch 2 Faschisten dabei. Also das ist nicht etwas, woran ich mich erinnere. Das hat uns Mama dann danach gesagt. Als wir dann später etwas größer waren. Und das, woran ich mich wirklich noch ganz klar erinnere, ist mehr oder weniger eines der letzten Bilder meiner Großmutter, als wir uns dann fertig gemacht haben, um zu gehen. Da sind wir mehr oder weniger in unser Wohnzimmer gegangen und meine Großmutter lag dort auf den Knien vor dem Leiter der Spedition, der gekommen war, uns abzuholen und hat ihn angefleht, dass er doch bitte uns Kinder zu Hause lassen möge. Und wirklich so erniedrigt zu werden vor jemandem, da ist mir wirklich ganz viel logisch klar geworden, aber eigentlich auch erst richtig, als ich dann größer gewesen bin. Dann habe ich das alles aufgearbeitet, als ich dann größer wurde und als ich dann wirklich auch begriffen habe, was da passiert ist. Aber wenn ich jetzt die Augen schließe, sehe ich noch wirklich meine Großmutter vor mir auf den Knien und das tut mir wirklich weh, das tut mir furchtbar weh.
Sie wurden dann letztendlich mit der Familie nach Auschwitz deportiert, verschleppt, wie man das auch immer sagen möchte. Furchtbare Reise in diesen Güterwaggons. Sie waren damals 6 Jahre alt, ihre Schwester war 4 Jahre alt. Bei der Ankunft im Lager Auschwitz-Birkenau, was hat Ihnen dann im Endeffekt fast das Leben gerettet? Welcher Zufall war es, der ihn sozusagen glücklich beschieden war?
Ja,
also die Reise in den Waggons war wirklich schrecklich. Das waren Viehwaggons, kann man sagen. Wir standen wirklich dicht beieinander getrennt, waren uns selbst überlassen. Die Reise war sehr, sehr lang. Und es gab überhaupt keinerlei Bequemlichkeit. Also es war noch nicht mal möglich, dass alle sich auf den Boden hätten setzen können. Also die Mutter hat uns ständig bei sich behalten und an sich gedrückt. Und ich kann also wirklich nur sagen, dass die Reise ganz furchtbar war. Meine Mutter konnte einen Zettel bekommen von einem Eisenbahner und einem Carabiniere und sie hat ihn gebeten, diesen Zettel zur Familie meines Vaters zu bringen. Und in dem Augenblick war mein Vater, das war 1944, als wir da eben in Auschwitz-Birkenau angekommen sind, da war unser Vater in einem englischen Konzentrationslager in Südafrika. Denn mein Vater war bei der Handelsmarine, fuhr zur See. Als der Krieg ausbrach 1940, befand er sich in territorialen Gewässern der Engländer und wurde gefangen genommen. Und er war da. Von Ende des Krieges bis zum Kriegsende war er dort. Und meine Mama wollte natürlich mit diesem Zettelchen, denn wir sind Kinder einer Mischehe. Meine Mutter war Jüdin und mein Vater war Katholik. Und sie wollte die Familie meines Vaters informieren, was uns da passiert wäre. Und dieses Zettelchen wurde dann tatsächlich übergeben. Das wurde der Familie übergeben, der Familie meines Vaters. Und das war natürlich unglaublich wichtig. Ja, also wir haben dann unsere Reise fortgesetzt. Irgendwann stehen wir. Wir stehen dann an der Judenrampe, so heißt sie auch heute noch. Das war im März. Nein, das war der 4.4.1944, als wir dort angekommen sind und aus dem Zug gestiegen sind in Birkenau. Und das war wirklich etwas Unglaubliches. Wir sind ausgestiegen, es war ein riesiges Chaos. Die Männer wurden von den Frauen getrennt. Und es wurde eine Erstauswahl durchgeführt. Ich weiß, das wurde mir später erzählt, also ich erinnere mich nicht mehr daran, aber ich weiß, dass dort auch Mengele dabei war, der dann entschieden hat, wer nach rechts ging und wer nach links gehen sollte. Und offensichtlich war es so, dass Mengele uns für Zwillinge gehalten hat. Wir sahen uns sehr ähnlich, wir hatten mehr oder weniger die gleiche Körpergröße und wahrscheinlich wären wir ihm nützlich gewesen für seine Experimente. Und das ist wirklich das Erste gewesen, was gut gelaufen ist für uns. Denn ansonsten war es ja so, dass die alten Kranken und Kinder direkt vergast wurden, sobald sie angekommen sind. Und das ist dann auch unsere Großmutter passiert und auch einer Tante und einer Schwester von meiner Mama. Und bei uns hingegen war es ja so, dass wir diese Erstauswahl überlebt haben und Sergio auch, seltsamerweise, auch er wurde da ausgespart. Und auch heute, wenn wir darüber sprechen, über diese Augenblicke dort, kommt es uns immer noch so vor, dass Mengel ein Auge für Schönes und Schönheit hatte. Und Sergio sah als Kind vielleicht ein bisschen anders aus als wir. Er hatte eine etwas dunklere Haut, schwarze Haare, ganz glutschwarze Augen. Und vielleicht war es so, dass Mengel das beeindruckt hat und dass er ihn deshalb am Leben behalten hat. Und von dem Augenblick an hat sich eben logischerweise auch alles geändert. Es hat sich alles geändert. Es werden zwei Reihen gebildet. Wir müssen lange, lange laufen. Schließlich kommen wir dann, das war keine Baracke, das war so eine Art Ziegelsteingebäude, das war die sogenannte Sauna, so wurde das genannt. Wir mussten unseren Namen und Nachnamen angeben. Wir wurden komplett ausgezogen. Und es war das erste Mal, dass ich meine Mama nackt gesehen habe. Vorher hatte ich sie noch nie nackt gesehen, meine Mutter. Und zusammen mit allen anderen Frauen, die bei uns waren und die natürlich auch versuchten, sich irgendwie zu bedecken und sich zu verstecken, da war es auch bei meiner Mama mit allen anderen Frauen so, dass sie komplett rasiert wurden, wir Kinder nicht. Dann wurde geduscht, dann ging es weiter in eine andere Kammer, es wurde uns etwas zum Anziehen gegeben. Wir hatten nicht mehr unsere eigenen Kleider und am Ende in einem letzten Raum mussten wir unseren linken Arm auflegen und wir wurden dann tätowiert, wie Tiere. Weil wir in dem Augenblick ja nicht mehr Tatjana Bucci, Mira Perlov, das war der Name meiner Mutter, oder Andra Bucci. Wir wurden da Nummern. Meine Mutter hat sich als erste tätowieren lassen, denn die wollte natürlich hören und spüren, ob das schmerzhaft ist. Das tat nicht weh, war nicht schmerzhaft. Mit so einer Art Feder, ich erinnere mich daran, das war so eine Feder, wie ich sie damals bekommen habe, als ich dann zur Schule gegangen bin, die eingetaucht wurde in ein Fässchen und mit vielen kleinen Pünktchen nebeneinander wurde die Nummer aufgezeichnet. Die Zahl meiner Mutter war 17.842 und dann kam meine Nummer und Andra. Und da war etwas Komisches, diese Zahl mit der Nummer. Als ich dann später größer geworden bin, habe ich mich eigentlich nie daran erinnert, ob ich das zeigen sollte, ob ich die auswendig wusste oder ob ich auf den Arm gucken musste. Und natürlich irgendwann habe ich dann angefangen zu lesen, denn ich hatte ja mit der ersten Klasse zu dem Zeitpunkt noch gar nicht angefangen. Wir Jüdinnen durften ja gar nicht zur Schule gehen. Und deshalb hatte ich auch noch gar nicht angefangen, lesen zu lernen und schreiben zu lernen. Aber als ich dann später etwas größer wurde und auch als Erwachsen natürlich, da wusste ich meine Nummer nicht mehr. Das war so, als ob ich das einfach abgelehnt, ausgegrenzt hätte. Aber wir haben sie nie entfernen lassen. Niemand von uns hat sie jemals entfernen lassen. Und man hat mir auch gefragt, haben Sie das bereut? Sie wollten mich, glaube ich, gerade was fragen. Ja, bitte, fragen Sie mich ruhig.
Hitze, Kälte dann natürlich auch, als der Winter kam, als der Herbst kam. Menschen werden getötet, Freunde, Bekannte werden aus den Baracken rausgeholt und werden in die Tötungskammern geschickt. Peiniger um sie herum, Menschen, die sie schlecht behandeln. Wie haben sie die Tage, die Wochen, die Monate, 10 Monate waren sie insgesamt in Auschwitz, wie haben sie das in Erinnerung, wie sie da gelebt haben, wie sie da überlebt haben?
Also ich glaube, dass wir auch da Glück gehabt haben, dass wir überlebt haben. Das, was mir zugestoßen ist und das, was ich dann eigentlich auch sofort verstanden habe, ist, dass ich eben Jüdin war. Das ist mir aber erst da klar geworden im Lager. Vorher wusste ich das eigentlich gar nicht, dass ich Jüdin war, dass ich anders als die anderen war. Und das muss ich dann irgendwie aufgefangen haben in den Gesprächen der Blockowas, so haben wir sie genannt. Das waren die Blockältesten, das waren die Leiterinnen in den einzelnen Blöcke, denn unsere Kinderbaracke befand sich ja da, wo die Frauen auch untergebracht waren. Und da ist mir klar geworden, dass ich Jüdin war und dass wir Juden mehr oder weniger so ein Leben führen mussten. Das war kein Leben. Der Tod war um uns herum. Wir sahen Tote jeden Tag. Und es war sogar so, ich habe in der letzten Zeit einen Dokufilm darüber gesehen, über den Nürnberger Prozess. Und das ist ein Film. Mehr oder weniger ein Dokumentarfilm. Und irgendwann werden Fotos gezeigt. Und das sind wirklich Fotos, die von Nazis gemacht wurden. Und insbesondere ein Foto, an das ich mich erinnere, das, was wir gesehen haben, das ist wirklich ganz schrecklich, das so zu sagen. Wir haben gespielt um die Leichen drumherum, wir Kinder. Und das ist mir dann später klar geworden, als ich größer wurde. Spielen ist für Kinder das Leben. Sie sind dazu fähig, wir waren dazu fähig, wir konnten spielen in dieser unglaublichen Situation. Und das bestätigt sich eigentlich heute auch noch, wenn wir die Kinder im Gazastreifen sehen, die über die Ruinen laufen und da spielen, die da wirklich leben in diesem Augenblick. Und das, was wir erlebt haben, das müssen jetzt leider andere Kinder auch durchmachen. Und für mich ist das unerträglich, dass das so ist. Aber wirklich abgesehen davon, dass ja eben Mengele Experimente mit Kindern gemacht hat, war es bei uns persönlich nicht so, dass wir gefoltert worden wären. Nein, ganz im Gegenteil. Wir hatten eine Blockälteste, die uns mochte, die uns etwas zu essen gegeben hat, die uns auch Kleidung gegeben hat und die uns auf jeden Fall geholfen hat. Und insbesondere, die uns dann gesagt hat...
Das ist das, was ich fragen möchte. Es gab einen ganz entscheidenden Moment, die Blockava, das war die Blockälteste, die Ohren so ein bisschen überall hatte, die auch Bescheid wusste und für Ordnung gesorgt hat in der Baracke. Die hat ihnen aber einen entscheidenden Tipp gegeben als Kinder. Und zwar hat sie ihnen gesagt, wenn jemand kommen sollte von den Soldaten und fragen würde, wer möchte seine Mutter sehen, dann sollten sie auf keinen Fall vortreten oder sich auf keinen Fall melden, weil möglicherweise Schlimmes passieren würde mit diesen Kindern. Wie ist dann die Situation tatsächlich gewesen?
Ja, dann ist ja effektiv Folgendes passiert. Wir wurden gefragt, wer zu seiner Mama möchte. Und wir haben keinen Schritt nach vorne gemacht. Wir hatten auch Sergio gesagt. Wir hatten das den anderen Kindern nicht gesagt, aber wir haben das Sergio gesagt, dass er das auch nicht machen sollte. Und dann, als diese wirklich hinterhältige Frage uns gestellt wurde, dann hat Sergio leider nicht auf uns gehört und ist gegangen, zusammen mit den anderen Kindern. Ich habe das danach erst später erfahren, in den Jahren danach, dass das 20 Kinder, 10 Jungen und 10 Mädchen waren. In dem Augenblick wusste ich das nicht. Wir wussten das nicht. Wusste ja gar nichts. Wahrscheinlich wusste noch nicht mal die Blockowa, was sie dann mit ihnen vorhatten und was sie dort erleiden müssten, dass sie mehr oder weniger dem Tode geweiht waren. Ich habe das wirklich erst sehr viele Jahre später erst erfahren, wie er gestorben ist, Sergio und die anderen Kinder. Ja, und das war wirklich nicht leicht. Andra und ich, wir hatten Glück. Wir durften überleben und wir durften lebend aus dieser Hölle wieder heraus. Aber wir haben eigentlich immer gedacht, ja, Sergio wird wohl tot sein. Denn so, also wir, wie wir überlebt haben, und wir haben ja später auch unsere Eltern wieder getroffen, also wenn er noch am Leben gewesen wäre, dann hätte man auch ihn wiedergefunden. Und leider war das ja nicht so.
War dann letztendlich eines der Kinder vom Bullenhuser Damm. Und er wurde in Hamburg von den Nazis umgebracht. Die Geschichte dieser Kinder vom Bullenhuser Damm, Christiane Henningsen zeichnet sie nach.
Kriegsende 1945. Auch in Norddeutschland beginnt nun die intensive Suche nach denen, die verantwortlich sind für beispiellose Gräueltaten. Die Briten stellen ein Ermittlerteam zusammen, um deutsche Kriegsverbrecher aufzuspüren. Die War Crimes Investigation Unit. Zu ihr gehört auch Anton Walter Freud, der Enkel des berühmten Psychoanalytikers. Ein junger Mann, 24 Jahre alt. Er wird hier in Hamburg furchtbares Unrecht aufdecken, als Flüchtling aus Österreich, der nun für die britische Armee arbeitet.
In seinem ersten Fall weist er nach, dass die Hamburger Firma Tesch und Stabenow das Gift Zyklon B für den millionenfachen Mord liefert. Und das nicht nur für die Gaskammern in Auschwitz-Birkenau. Auch hier im Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme werden damit Häftlinge ermordet. Und Freud ermittelt weiter.
Von Anfang an ist er besessen von der Aufgabe, den Tätern auf die Spur zu kommen. Wenn er das Gefühl hatte, er muss was tun, tat er es, berichten Kameraden über ihn. Das Konzentrationslager Neuengamme. Hier sterben mehr als 40.000 Menschen durch Zwangsarbeit, schlechte Versorgung, Erschöpfung, Mord. Und der SS-Arzt Kurt Heißmeier führt hier Menschenversuche durch. Er experimentiert mit Tuberkuloseerregern, erst an erwachsenen Häftlingen, später fordert er 20 Kinder aus Auschwitz an. Sie sind 4 bis 12 Jahre alt. Für diese Kinder beginnt ein entsetzliches Martyrium. Ihnen werden Bakterienlösungen in Wunden und Lungen gespritzt, Lymphknoten werden entfernt. Die Folge? Fieber und schwere Blutungen. Schmerzhaft, lebensgefährdend. Davon erfährt Anton Walter Freud durch ehemalige KZ-Häftlinge.
Seine Recherchen führen ihn zu diesem Gebäude am Bullenhuser Damm in Hamburg und zu einem Verbrechen, das hier kurz vor Kriegsende verübt wird, um die medizinischen Versuche an den Kindern zu vertuschen. In der Nacht zum 21. April 1945 ermorden SS-Männer im Keller dieses Gebäudes die 20 Kinder, 4 erwachsene Betreuer und mindestens 24 sowjetische Häftlinge. Und die Täter? Fast wären sie davongekommen.
Kurt Heißmeier setzt sich ab und praktiziert unter seinem Namen als Lungenarzt in Magdeburg. Nach anonymen Hinweisen ermitteln die Behörden in der DDR zunächst nur nachlässig. Man brauche Ärzte, heißt es in einem Aktenvermerk von Stasi-Chef Mielke. Erst 20 Jahre nach dem Krieg wird Heißmeier verurteilt, lebenslänglich Zuchthaus. Doch Freud gelingt es, andere Mittäter zu fassen. In Verhören erfährt er, wer an den Morden im Keller des ehemaligen Außenlagers am Bullenhuser Damm und an den Menschenversuchen beteiligt war. Schließlich bringt Freud die Verbrechen vor das Militärgericht. Sie sind nun ein Teil der sogenannten Curiohaus-Prozesse. 6 der Beteiligten werden schließlich zum Tode verurteilt.
Die Verhandlungen hier im Curiohaus werden ein Meilenstein bei der Verfolgung von NS-Verbrechern. Bis 1948 stehen über 1.000 Angeklagte vor Gericht, 230 werden zum Tode verurteilt, darunter einige der Täter vom Bullenhuser Damm. Umso bitterer, dass in Deutschland die Bereitschaft zur juristischen Aufarbeitung in der Folgezeit nachlässt und dass viele der Mörder letztlich ungestraft davonkommen.
Das Verbrechen an den Kindern vom Bullenhuser Damm. Es ist das Verdienst von Anton Walter Freud und der vielen Überlebenden mit ihren Zeugenaussagen, dass die Taten letztendlich nicht vertuscht werden können.
Ja, und alles ging von dieser perfiden Frage des Soldaten aus, wer möchte seine Mutter gerne sehen im Lager von Auschwitz-Birkenau. Wie haben Sie reagiert, als Sergio denn doch vorgetreten ist und gesagt hat, ich möchte meine Mutter sehen?
Mal, Noi purtroppo non abbiamo potuto fare niente.
Wir konnten leider gar nichts tun. Wir haben gesehen, wie diese Kinder dann gegangen sind und sie haben gelacht. Sie waren froh, sie freuten sich, weil sie ja sicher waren, dass sie ihre Mutter wiedersehen würden. Und danach haben wir erst erfahren, dass praktisch ja auch ständig versprochen worden war, bis einige Minuten vorher, wo sie dann aufgehängt wurden, wo sie umgebracht wurden, also wirklich auf unmenschlichste Weise, dass man ihnen das da noch gesagt hat. Und wir konnten nichts tun. Aber wir konnten uns ja auch gar nicht vorstellen, dass man die Mutter wieder gesehen hätte. Also ich glaube, dass in Birkenau unsere Blockälteste, also ich glaube, dass die Blockälteste auch nicht wissen konnte, was mit den Kindern passieren würde. Glaube nicht. Vielleicht konnte sie sich irgendetwas vorstellen, das ja vielleicht schon, aber dass sie so ums Leben kommen würden, ich glaube, das hat sie sich nicht vorstellen können. Aber das hat uns das Leben gerettet. Und das ist sicher. Und das Gefühl, das ich habe, ist genau das. Ich hatte dann keine Möglichkeit mehr, am Ende das mitzuverfolgen. Das Kriegsende haben wir dann nicht mehr gesehen.
Über das Kriegsende sprechen und auch über die Befreiung des Lagers Auschwitz, Ihre Befreiung, wie Sie Ihre Eltern auch wiedergefunden haben oder die Eltern Sie wiedergefunden haben. Es gibt einen Zeichentrickfilm, einen animierten Film, Storia di Sergio. Da möchte ich mal einen kurzen Ausschnitt zeigen, der vielleicht noch mal sehr eindrücklich zeigt, wie diese Situation zustande gekommen ist.
Mama! Sergio! Fa come ti dicono! Dove lo portate? Dove lo portate? Sergio, bambino mio!
Allora, chi vuole andare dalla mamma?
Io! Io!
Ricorda cosa ti ho detto. La Blokova ci ha detto di non andare.
Avanti, non abbiate paura. Chi vuole rivedere la sua mamma?
No! No, Sergio!
Ja, die Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm zeigt diesen Kinofilm in voller Länge morgen im Metropolis-Kino in Hamburg. Viele Schulklassen sind da, Schülerinnen und Schüler. Aber es gibt natürlich auch ein paar offene Karten. Selbstverständlich können Sie gerne noch vorbeischauen. 11 Uhr morgen im Metropolis-Kino Hamburg. Signora Bucci, Sie sind dann befreit worden. Das Lager Auschwitz-Birkenau wurde dann 1945 befreit. Sie kamen dann erstmal nach Tschechien. Und es gab ein Foto, was Sie dabei hatten. Ein Foto von der Hochzeit Ihrer Eltern. Wie ist es Ihren Eltern dadurch möglich gewesen, Sie wiederzufinden?
Ja, als der Krieg vorbei war, sind die Russen gekommen nach Birkenau. Wir wurden befreit. Sie haben uns nach Prag gebracht. Und wir waren die beiden einzigen italienischen Mädchen. Also für mich war das eine Art Waisenhaus. Und das Erste, was gemacht wurde, ist, wir wurden zur Schule gebracht. Und da haben wir natürlich angefangen, Tschechisch zu sprechen. Und da wir die beiden einzigen Italienerinnen waren, haben wir natürlich unsere eigene Sprache verlernt. Und dann gab es eine Art Auswahl, die auch da in Prag vorgenommen wurde. Und da wurde gefragt, wer von euch ist denn jüdisch? Und 5 haben da die Hand gehoben und wir haben dann gesagt, dass wir Jüdinnen werden. Wären meine Schwester, ich, und da war dann noch ein Junge und 2 kleine Mädchen. Das waren Zwillinge, das sind Zwillinge, die beiden leben noch. Ein Mädchen lebt in London und 1 in Israel. Und diese 3 Kinder waren zusammen mit uns in Birkenau, in derselben Baracke wie wir. Aber wir erinnern uns erst ab dem Moment an sie, wo wir gesagt haben, wir sind Juden. Wir erinnern uns gar nicht daran, dass sie vorher auch schon da waren in der Baracke. Wir kommen dann ins Flugzeug, das war unser erster Flug. Und ich weiß, dass wir dann in England gelandet sind. Wir wurden von jemandem begleitet. Ich kann jetzt nicht erklären, wer das war. Aber wir wurden dann an einen Ort gebracht namens Lingfield, in ein wunderschönes Haus. Das sah schon von außen sehr, sehr schön aus. Ein typisch englisches Haus, grün bewachsen, wahrscheinlich mit Efeu. Und dort wartete Alice Goldberger auf uns. Das war die Leiterin dieses Heims, dieses Hauses, das von Anna Freud eingerichtet worden war. Die beiden waren befreundet. Und Alice Goldberger wurde dort als Leiterin dieses Hauses eingesetzt und hat auf uns gewartet, zusammen mit einer anderen Frauengruppe. Das waren alles Jüdinnen, alles Deutsche, die Deutschland verlassen hatten, schon vor dem Krieg verlassen hatten, als man angefangen hatte, auch in Deutschland Judenprobleme zu machen, und sie sind dann nach England geflüchtet. Ja, und was hat Alice dann gemacht? Das Erste, was Alice gemacht hat, war, dass sie uns ins Spielzimmer von Lingfield gebracht hat. So hieß das. Man muss sich das so vorstellen, dass wir dann nach Lingfield eben gekommen sind. Das war im April 1946. Wir wurden Ende März 1944 verhaftet. Ja, das war 1944. Genau. Und 2 Jahre später praktisch sind wir dann nach Lingfield gekommen. Und in diesen 2 Jahren hatten wir kein einziges Spielzeug gesehen. Und das heißt, dass wir dann in dieses große Zimmer gingen, das voll war mit allem Möglichen. Ein Paradies, ja, ganz genau, das war ein Paradies für uns. Und das Erste, was mir da klar geworden ist, ist wirklich gewesen, dass ich jetzt eigentlich meine Schwester auch allein lassen könnte. Denn als ich ins Lager gekommen bin, hatte meine Mama mir gesagt, weil ich ja eben die Ältere war, dass ich mich um meine Schwester kümmern sollte. Und meine Schwester war immer bei mir, hat sich niemals auch nur einen Schritt von mir entfernt. Das hat mich nicht belastet. Aber als ich dahin gekommen bin und als ich all das da gesehen habe und diese Frauen gesehen habe, die uns angelacht haben, und vor allen Dingen, als ich Alice in dem Moment gesehen habe, da habe ich in dem Augenblick wirklich verstanden, ja, jetzt kann ich sie auch mal für sich lassen. Und jetzt kann ich meine Kindheit zurückgewinnen, die ich in Birkenau verloren hatte.
Und durch dieses Foto, ich möchte noch auf Ihre Eltern zurückkommen, aber leider haben wir nur noch ungefähr eine Minute Zeit. Ich muss es selber zusammenfassen. Durch dieses Foto tatsächlich, Ihre Eltern haben Sie gesucht und es entstanden Fotos von Ihren Eltern. Dadurch konnten Sie Ihre Eltern erkennen mit diesem Foto und haben sich wiedergefunden. Und das war natürlich, ja, ein ganz großes Glück. Ich möchte noch mal ganz kurz wegen Bullenhuserdamm möchte ich noch mal kurz Aufnahmen zeigen für Sie zu Hause, um das einfach zu beschreiben, was Sie an Gedenken weiterführen. Sie sind regelmäßig hier in Hamburg, Sie sind regelmäßig am Grab Ihres Cousins, am Grab von Sergio, und außerdem, das Grab befindet sich im Rosengarten, außerdem gibt es hier die Gedenkstätte in der Schule, in dem Gebäude vom Bullenhuserdamm. Da sind die 17 Schicksale, die 17 Kinder noch mal in allen Einzelheiten aufgeführt. Eine Erinnerungsarbeit, die wichtig ist, die Sie, das ist Ihr Lebensziel, immer weitertragen. Vielen Dank dafür. Und wir können sagen, die Gedenkstätte ist angeschlossen an Neuengamme, an das ehemalige KZ Neuengamme. und ist auch immer geöffnet, an jeden Sonntag. Und ich denke, es tut gut, das sich einmal anzuschauen und an Sie zu erinnern, an Ihren Cousin zu erinnern. Es war mir eine große Freude, dass Sie heute Abend unser Gast waren. Dankeschön, Signora Bucci.
Danke. Grazie. È stato un piacere anche per me.
Es war für mich auch eine große Freude, wirklich.
Grazie.
Vielen Dank.
Toi, toi, toi für Ihre weitere Arbeit, dass Grazie. Sie viele Jahre noch davon erzählen können. Morgen kommt zu uns übrigens die Wirtschaftsweise Professor Monika Schnitzer. Ich bin gespannt auf Ihre Lösungsvorschläge zur angeschlagenen deutschen Wirtschaft. Frau Professor Monika Schnitzer, morgen Abend bei uns auf dem roten Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen und ciao an dieser Stelle. Danke.